Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Die Hose passt nicht, der Schuh gefällt nicht. Täglich werden tausende Artikel wieder zurückgeschickt. Und ein Teil davon wird auch vernichtet. Die Bundesregierung will das erschweren. Nur wie ließe sich vielleicht auch schon früher ansetzen, nämlich bei den Bestellungen? Ein Thema bis 14 Uhr. Und 3,8 Millionen Beschäftigte bekommen anscheinend nicht den Mindestlohn. Warum? Auch das beleuchten wir im Wirtschaft am Mittag heute mit Sina Fröndrich. Gestern Rekord, heute Rekord. Aktien sind zurzeit sehr gefragt. Der deutsche Leitindex DAX erreicht Höchststände. Warum das so ist, das wollen wir jetzt genauer besprechen. Dorothee Holz ist für uns in Frankfurt am Main in unserem Börsenstudio. Frau Holz, welche neuen Höhen erreicht der DAX denn heute?
Also der letzte Höchststand beim DAX liegt bei 13.747 Punkten. Der DAX hat sich gegenüber gestern noch mal um 0,8% verbessert. Gestern ging es ja auch schon kräftig nach oben. Auch der Index der mittelgroßen Unternehmen, der MDAX, hat ein neues Allzeithoch geschafft bei knapp 29.300 Punkten. Die Börse sieht das Coronavirus als nicht mehr so bedrohlich an. Damit sinkt auch die Angst vor einem scharfen wirtschaftlichen Einbruch. Aber das kann auch mehr Wunsch als Wirklichkeit sein, so warnt die Deutsche Bank wegen des Coronavirus sogar vor einer Rezession in Deutschland. Bei mir ist heute David Kohl, Chefvolkswirt Deutschland von Julius Bär. Wir wollen über das Allzeithoch, aber vor allem über mögliche gefährliche Übertreibungen am Aktien- und am Immobilienmarkt sprechen. Herr Kohl, ja, der DAX steigt und steigt auf immer neue Rekordhöhen. Vor zwei Wochen schien die Welt hier noch unterzugehen. Das Coronavirus verursachte einen Absturz von 4%. Letzte Woche ging es um 4% nach oben. Ganz normale Börsenreaktion?
Ja, auf eine Art schon. Man darf nicht vergessen, an den Börsen werden natürlich Unternehmen gehandelt, der Wert der Unternehmen, aber es werden auch Informationen gehandelt und diese Informationen arbeiten sich da ein. Und wenn Sie schon diese Schwankungen ansprechen, dann nehmen Sie auch vielleicht letztes Jahr dazu. Wir hatten knapp plus 25% im DAX das Jahr beendet, aber auch mal minus 10% gehabt. Und insgesamt muss man sagen, ein typisches Börsenjahr verkraftet eine Korrektur von rund minus 18%. Das ist der Durchschnitt über die letzten 30 Jahre. Also das ist etwas, mit dem man sich anfreunden muss, wenn man an den Börsen unterwegs ist.
Aber scheinbar stürzen sich ja dann alle auf Aktien oder verkaufen ja auch alle Aktien. Also das ist ja wirklich so ein absoluter Herdentrieb.
Das ist richtig, die Informationsverarbeitung ist holprig. Das heißt, es gibt immer wieder Akteure, die einen kurzen Anlagehorizont haben. Die verkaufen dann vielleicht bei so einem Ereignis wie dem Coronavirus. Und dann gibt es immer wieder dann die Käufer, die dann kommen und sagen, uns interessieren nicht die nächsten 2-3 Wochen und auch nicht, vielleicht nicht die nächsten 2-3 Monate, sondern der langfristige Anleger kommt dann auf den Plan und kauft. Und wichtig ist für diese Bewegung an den Aktienbörsen, dass sich diese Marktteilnehmer uneinig sind. Also, dass man hier einen Preis findet. Gefährlich wird immer dann, wenn alle in eine Richtung gehen, also alle, die auch verschiedene Anlagehorizonte und viele verschiedene Motivationen haben.
Schauen wir nochmal hinter das Allzeithoch, ob es wirklich gerechtfertigt ist. Gestern hat Daimler sehr schwache Zahlen vorgelegt. Das Coronavirus könnte die Autoindustrie im ersten Quartal hart treffen, auch die deutsche Wirtschaft insgesamt. Eigentlich passt das doch gar nicht zusammen.
Ja, ein bisschen Euphorie ist da schon am Werk. Ich hatte gerade viele Akteure angesprochen und die Konsensmeinung am Markt scheint zu sein, alles was jetzt kommt, auch an negativen Nachrichten von den Unternehmen, wie zum Beispiel Daimler, ist eben temporär, ist übergangsmäßig. Und wir schauen da durch und sagen, dass nach 2-3 Quartalen ist das abgefrühstückt. Es gibt da eine Reaktion der Staaten dagegen, es gibt Stimulierungsmaßnahmen und das bedeutet, dass wir zwar jetzt viel Volatilität, viel Schwankungen haben, aber langfristig einen ganz guten Ausblick an den Börsen. Gerade einpreisen.
Überhaupt keine Rückschlaggefahr. Sie klingen so optimistisch, Sie schauen da durch und sehen nur einen schönen leuchtenden Horizont.
Natürlich gibt es die Rückschlaggefahr. Das ist genau, was an den Börsen gehandelt wird. Das unterscheidet eben auch die Aktienanlage von einer Anlage am Sparbuch. Dort haben Sie kein Rückschlagpotenzial. Was aber an den Börsen, was Sie bekommen für dieses Aushalten des Rückschlagspotenzials, ist eben eine Prämie, ist einen höheren Return.
Die niedrigen Zinsen, die extrem niedrigen Zinsen, die ja auch sobald nicht steigen werden, sind natürlich ein Grund für diese Rallye, die wir hier sehen. Das ist auch möglicherweise ein Grund, warum die Immobilienpreise immer weiter steigen. Richtig gefährlich wird es, wenn es zu Blasen an diesem Markt kommt. Der Rat der Immobilienweisen warnt davor, dass die Preise gefährliche Höhen erreicht haben. Die Preisübertreibung in den größten Städten liegen bei 37%. Das klingt sehr ungesund.
Das ist richtig. Immobilien sind etwas, wo man stark zugelegt hat. Und da haben sie aber eine ganz andere Problematik als bei Aktien. Dort ist eben schwierig, hier tatsächlich auch aus den Immobilien das Cash, das Geld zu generieren. Das sind dann typischerweise die Mieteinnahmen. Und wir kennen alle die Diskussion über die Steigerung der Mieteinnahmen. Und die halten halt nicht Schritt. Und deswegen sind Immobilien in der Tat schon recht teuer geworden.
Wenn die Konjunktur sich deutlich verschlechtert, wenn die Arbeitslosenzahlen steigen, wenn die Leute ihre Häuser in der Not verkaufen müssen und die Banken möglicherweise auf Krediten sitzen bleiben, ist das auch ein systemisches Risiko?
Das ist immer dann ein systemisches Risiko, wenn die Banken eben sehr stark beteiligt sind. Ansonsten ist bei Immobilien, wenn sie auf Kredit finanziert sind, natürlich für den Anleger das immer eine Problematik. Die Frage ist immer, wie lax waren die Banken tatsächlich bei der Kreditvergabe? Und da können wir in Deutschland sagen, da kann man relativ entspannt sein bei dem derzeitigen Zyklus.
Vielen Dank, das war David Kohl. Aber das Problem bei Blasen ist, dass man sie leider erst zu spät erkennt. Damit zurück nach Köln.
Ja, und wir bleiben noch kurz beim Thema Immobilien. Die Wohnungsplattform Airbnb, die soll hohe Verluste machen. Gibt es denn da genauere Erkenntnisse?
Ja, laut Wall Street Journal ist Airbnb in den ersten 9 Monaten des vergangenen Jahres in die roten Zahlen gerutscht. Das Unternehmen habe einen Verlust von gut 320 Millionen Dollar gemacht. Grund dafür seien deutlich gestiegene Kosten, und zwar um Sicherheitslücken auf seiner Vermittlungsplattform zu schließen. Kommt den Nutzern zugute, aber Airbnb will noch dieses Jahr in die Börse, und da kommen diese Nachrichten natürlich nicht gut an.
Und das Bundesland Brandenburg bekommt die nächste größere Ansiedlung nach Tesla. Wer hat denn da was angekündigt?
BASF. Brandenburg mausert sich zum E-Mobilitätsstandort. BASF will in Schwarzheide einen neuen Standort für eine Batteriefabrik bauen. Ab 2022 soll die Anlage in Betrieb gehen. Dort sollen Kathoden für Batteriezellen für bis zu 400.000 E-Autos produziert werden. Und das finden Anleger gut. Die Aktien steigen um 1,5%.
E-Mobilität also mit einer gewissen Dynamik. Auch BMW hat ehrgeizige Ziele. Welche sind das?
Ja, langsam kommen auch die deutschen Hersteller in die Puschen. BMW will die CO2-Emissionen dieses Jahr um ein Fünftel senken, dank sparsamerer Verbrenner und mehr E-Autos. Das ist auch dringend nötig, sonst drohen Milliardenstrafen. Die Aktien steigen um 3%. Das liegt auch daran, dass BMW seine Produktion in China wieder hochfahren will. Alle Autoaktien profitieren von der Hoffnung auf glimpfliche Folgen des Coronavirus.
Auch Aktien der Deutschen Bank sind gefragt. Warum?
Die hat auch gute Nachrichten im Gepäck. Die Bank hat ihr Kernkapital erfolgreich gesteigert. Darauf achtet man an der Börse sehr genau. Die Aktien 2,5% höher.
Dann schauen wir zum Abschluss noch auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro hält sich knapp über der Marke von 1,09 $. Die meisten öffentlichen Anleihen verbilligen sich bis zu 1,25 €. Die Umlaufrendite steigt um 2 Basispunkte auf -0,37%. Und der Goldpreis kaum verändert. Die Feinunze kostet $1,566.
Der Börsenbericht war das von Dorothee Holz. Rekordstände an den Börsen. Das hat auch damit zu tun, dass die Sorge um das Coronavirus kleiner geworden ist, auch wenn Unternehmen gerade in China noch lange nicht zur Normalität zurückgekehrt sind. Hierzulande war unter anderem der Autozulieferer Webasto betroffen. Mehrere Beschäftigte hatten sich mit dem Virus angesteckt. Und heute nun wurde die Unternehmenszentrale in Bayern wieder eröffnet. Johannes Lenz dazu.
Die Beschäftigten kehren aus dem Homeoffice in die Webasto-Zentrale in Stockdorf zurück. Vorsichtshalber hatten die gut 1000 Beschäftigten 2 Wochen lang von zu Hause aus gearbeitet. Rund 180 von ihnen ließen sich auf das Coronavirus testen. Bei 8 von ihnen fiel der Test positiv aus. Nach wie vor befinden sich alle in Quarantäne. Trotz 2 neuer Fälle von gestern Abend sei es die richtige Entscheidung, die Zentrale wieder zu öffnen. Vorstandschef Holger Engelmann versichert, Spezialunternehmen hätten alle Räume gründlich desinfiziert. Während in Bayern die Arbeit weitergeht, rechnet der Webasto-Chef aber mit Einbußen im China-Geschäft.
Ich denke mal, in China ist jeder eingeschränkt. Da ist Webasto genauso wie alle anderen Firmen auch. Viele unserer Mitarbeiter können im Augenblick noch nicht in den Werken arbeiten, weil sie noch in Quarantäne sind.
Webasto erwartet seine deutschen Mitarbeiter aus den Kliniken in München und Trostberg im Landkreis Traunstein bald wieder zurück. Doch noch bis Ende Februar soll es keine Geschäftsreisen von und nach China geben.
Eine Wohnung vom Unternehmen, das war mal ganz üblich. In den 1970er Jahren gab es 450.000 sogenannte Werkswohnungen im Westen der Republik. Wie viele es heute sind, dazu gibt es keine Statistik, aber es sind sicher nicht mehr viele. Seit einiger Zeit hören wir aber immer wieder von Unternehmen, die neue Wohnungen für ihre Beschäftigten anbieten wollen. Möbliert auf Zeit oder auch dauerhaft günstigen Wohnraum. Dazu wurde nun in Berlin eine neue Studie vorgestellt. Tenor: In Zeiten des Fachkräftemangels kann das Mitarbeiterwohnen auch helfen, neue Beschäftigte zu finden. Also Wohnung statt Dienstwagen. Anja Nils mit einigen Beispielen.
In Deutschland fehlen rund 1 Million Wohnungen, überwiegend in Großstädten, Ballungszentren und Universitätsstädten. Die Mietpreise sind vielerorts auf Rekordniveau gestiegen. Viele Haushalte finden keine bezahlbare Wohnung. Und das bedeutet, dass auch Unternehmen keine Mitarbeiter und Fachkräfte finden, sagt Arndt von Bodelschwing vom Forschungsinstitut Regio Kontext, der im Auftrag von verschiedenen Verbänden der Wohnungs- und Bauwirtschaft und des Mieterbundes eine entsprechende Studie erstellt hat. Wohnen sei zum Standortfaktor geworden.
Dass Interessenten für Jobs grundsätzlich auch die Frage stellen, wo kann ich hier wie wohnen? Gibt es für mich geeigneten Wohnraum? Kann ich ein Stück weit auch unter meinesgleichen wohnen? Gibt es überhaupt Mietwohnungen? Auch gerade unter der Fragestellung, ich weiß ja gar nicht, wie lange ich hier bleibe. Vielleicht ist das auch mit der Probezeit wieder vorbei. All solche Fragen spielen eine Rolle.
Und deshalb erleben Werks- oder Mitarbeiterwohnungen, die Unternehmen ihren Angestellten anbieten können, eine neue Renaissance, so Bodelschwing. Genaue Zahlen gibt es nicht. Allein im vergangenen Jahr habe er aber deutschlandweit von 60 bis 70 neuen Fallbeispielen erfahren. Audi und VW engagieren sich genauso wie die Deutsche Bahn, die Stadtwerke Köln, Unternehmen der Tourismusbranche oder die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in unterschiedlicher Weise, meint Ingeborg Esser vom Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen.
Es gibt einmal das Modell tatsächlich selber bauen oder kaufen und modernisieren. Und es gibt dann natürlich zwei weitere Modelle, wo unsere Mitgliedsunternehmen auch als Partner zur Verfügung stehen. Einmal anmieten en bloc. Vielleicht auch, dass das Wohnungsunternehmen direkt für diesen Arbeitgeber baut und der Arbeitgeber dann en bloc anmietet oder eben auch Einkauf von Belegungsrechten. Sehen wir mittlerweile sehr, sehr häufig.
Die Berliner landeseigene Gesellschaft Berlinovo baut zurzeit zum Beispiel ein Apartmenthaus in Kooperation mit der Berliner Polizei, sagt Christian Marschner von Berlinovo Immobilien.
Da entstehen 164 Plätze, was 2022 fertiggestellt wird, um dann exklusiv für die Polizeianwärter im mittleren Dienst neben der Ausbildung auch den entsprechenden Wohnraum anbieten zu können.
Dass Mitarbeiterwohnungen seit Beginn dieses Jahres ein Drittel unter dem ortsüblichen Mietspiegel vermietet werden können, ohne dass die Bewohner die Differenz als geldwerten Vorteil voll versteuern müssen, hält Ingeborg Esser schon mal für einen Schritt in die richtige Richtung. Jetzt müssten weitere folgen.
Wir würden uns jetzt eigentlich noch wünschen, dass auch in der Bauland zur Verfügungstellung man noch mal so einen Push in diese Richtung geben würde, weil es wird natürlich das Bauland der Kommunen vorwiegend für den öffentlich geförderten Wohnungsbau zur Verfügung gestellt. Das ist auch gut. Aber für die Berufsgruppen, die gerade mal diese Einkommensgrenzen überschreiten, aber sich am Markt nicht versorgen können, da brauchen wir natürlich auch noch Bauland. Und da ist meistens ein Flaschenhals gegeben.
Der Deutsche Mieterbund fordert zusätzlich mehr öffentliche Förderung, wenn Unternehmen sich im Wohnungsbau wieder engagieren. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren Werkswohnungen bei Bergbau- oder Industrieunternehmen verbreitet. Noch in den 70er Jahren gab es 450.000 bezahlbare Werkswohnungen in Deutschland. Davon gibt es jetzt nur noch einen Rest. Bestand. Die meisten sind in den letzten Jahrzehnten sowohl von Firmen und Betrieben als auch von der öffentlichen Hand verkauft worden.
Aus Berlin war das Anja Nils. 9,35 Euro, das ist die Höhe des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland zurzeit. Weniger als das pro Stunde sollte kein Beschäftigter verdienen. Doch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin hat nun errechnet, 2,4 Millionen Beschäftigte bekommen weniger als das. Und wenn Überstunden eingerechnet werden, dann sind es sogar noch mehr, die keinen Mindestlohn erhalten. Könnte eine Arbeitszeiterfassung helfen? Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio hat sich das angesehen.
Auf dem Papier ist alles stimmig, im Alltag dagegen geht die Rechnung nicht auf. Diese Erfahrung machen immer noch Millionen von Arbeitnehmern, die offiziell zum Mindestlohn arbeiten, tatsächlich diesen aber nicht erhalten. Wunsch und Wirklichkeit klaffen im Niedriglohnsektor auseinander, sagt Alexandra Fedoretz vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW.
Wenn wir davon ausgehen, nach dem vereinbarten Stundenlohn von Beschäftigten, dann sind das ungefähr 2,4 Millionen. Und wenn wir sogar nach dem tatsächlich gearbeiteten Stundenlohn ausgehen, dann sind das 3,8 Millionen.
Das DIW stützt sich in dieser Analyse auf Daten, die einmal jährlich in einer Umfrage unter 16.000 Haushalten erhoben werden. Klar wird dabei, der Mindestlohn wird faktisch durch die Hintertür unterlaufen, indem etwa ein fester Monatslohn und auch eine feste Stundenzahl vereinbart werden. Später sind aber die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden viel höher. Wird dann der Mindestlohn durch die höhere Stundenzahl geteilt, liegt das Ergebnis unter den 8,84 Euro, die bis Ende 2019 als Mindestlohn zu zahlen sind, und es liegt auch unter den 9,19 Euro, die seit Jahresbeginn gelten. Abhilfe, dies über die Arbeitszeit zu unterlaufen, wäre möglich, sagt Alexandra Fedoretz. Arbeitgeber müssten einfach nur verpflichtet werden, die Arbeitszeiten vollständig zu dokumentieren.
Das, was wir in unseren Daten sehen, aber auch in anderen Umfragen und in unserer Kooperation mit dem Zoll, sind Arbeitszeiten einfach zentral für viele Umgehungsstrategien.
Im Kampf gegen solche Umgehungsstrategien gibt es durchaus Schützenhilfe. Im Mai vergangenen Jahres hatte der Europäische Gerichtshof entschieden, Arbeitgeber zu verpflichten, ein verlässliches System einzurichten, mit dem die täglich geleistete Arbeitszeit von jedem Beschäftigten objektiv festgehalten werden kann. In Deutschland müssen bisher nur Überstunden und die gesamte Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen dokumentiert werden. Würde das EuGH-Urteil 1:1 umgesetzt, müssten diese Pflichten erweitert werden. Arbeitgeber wehrten sich aber nach dem Urteil prompt gegen die, wie Sie sagten, Rückkehr zur Stechuhr. Sie fürchten den bürokratischen Aufwand, den aber Alexandra Fedoretz nicht für stichhaltig hält.
Bei den meisten Firmen werden die Arbeitszeiten schon eher festgehalten in Form von Schichtplänen, weil jeder gute Arbeitgeber weiß auch, wo seine Leute sind und für wie viele Stunden bzw. Aufwand sie bezahlt werden. Ich glaube, dass diese Berechnungen liegen schon vor und es geht eigentlich jetzt darum, die transparent zu machen.
Im Übrigen werde die Arbeitszeiterfassung auch immer billiger, zum Beispiel durch Apps, mit denen die Beschäftigten ihre Arbeitszeit auch selbst erfassen können. Dennoch tut sich die Bundesregierung schwer mit der Umsetzung des EuGH-Urteils. Das Bundesarbeitsministerium will das Arbeitszeitgesetz anpassen, gebremst wird im Bundeswirtschaftsministerium.
Aus Berlin war das Theo Gers. Bio vom Discounter, vom Bio-Supermarkt oder vom Direktvermarkter direkt vom Biohof. Produkte mit Bio-Labels sind in der Breite angekommen, zumindest in den Regalen. Der Anteil am Umsatz mit Lebensmitteln wächst seit Jahren, aber er liegt noch immer bei gerade mal 5%. Wie die Branche weiter wachsen kann, darum geht es auch bei der Messe Biofach in Nürnberg. Das ist die Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, die heute begonnen hat. Karin Göckel berichtet.
Bio ist offenbar in der Mitte der Gesellschaft angekommen. In Deutschland kauft einer Studie des Marktforschungsinstituts GfK zufolge fast jeder Haushalt mindestens einmal im Jahr ein Bioprodukt. Wenn die Verbraucher 2019 Bio kauften, dann landete mehr im Einkaufskorb als noch im Jahr davor. Die Nachfrage stieg um 8%. Besonders beliebt sind Bio-Eier. Wohin die Biobranche steuert, das wird ab heute auf der Biofach in Nürnberg diskutiert. Die Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel ist in diesem Jahr so international wie nie. 3.792 Aussteller aus 110 Ländern zeigen ihre Produkte. Themenschwerpunkt ist Bio wirkt. Dabei geht es um drängende Zukunftsfragen, etwa welchen Beitrag Bio bei der Bekämpfung des Klimawandels leisten kann. Auf einer Sonderschau dreht sich alles um Wasser und seine Gefährdung. Bis Samstag werden auf der Biofach und der Schwesterveranstaltung der Naturkosmetikmesse Vivanes gut 50.000 Besucher erwartet.
Karin Göckel aus Nürnberg. Jeden Tag gibt es ein Outfit des Tages. Bei Instagram verlinken Influencerinnen fast täglich die Klamotten, die sie tragen. Wem es gefällt, der kann dann mit wenigen Klicks das Outfit online nachbestellen. Egal, ob der Kleiderschrank voll ist oder nicht. Doch nicht alles, was bestellt wird, das gefällt dann am Ende auch in echt. Und so wurden im vergangenen Jahr 500 Millionen Artikel zurückgeschickt. Das war ein neuer Rekordwert. Und Teile dieser Waren werden anscheinend auch vernichtet. Wie viele, das ist nicht klar, aber die Bundesregierung, die will dagegen vorgehen und Retourenvernichtung erschweren. Dabei werden viele Retouren längst auch zweitverwertet. Und es stellt sich auch die Frage, sollte nicht vielleicht früher angesetzt werden beim Bestellvorgang? Mischa Erhardt berichtet.
Retouren betreffen in ihrer Häufigkeit nicht alle Waren gleichermaßen, die im Internet bestellt werden. Und nur ein geringer Teil davon wird vernichtet, sagen Handelsverbände und Handelsexperten wie Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein.
Retourenforschungsinstitut der Universität Bamberg, wonach wir ausschließlich bei Damenoberbekleidung für junge Mode diese enormen Retourenquoten haben. Bei allen anderen Warengruppen und auch bei Männern und Mode sieht das schon ganz anders aus. Und dann wird auch belegt, dass 97% der Retouren wieder in den Verkauf gehen. Und nur 3%, die eben beschädigt sind, werden dann vernichtet.
Die meiste Ware, auch Mode, lande also wieder im Verkauf oder werde in Billigkaufhäusern angeboten. Der Versandhändler Otto etwa gibt an, seine Vernichtungsquote liege im Promillebereich. Allerdings kritisieren Umweltschützer wie Greenpeace, dass es für Versandriesen wie Amazon mitunter günstiger sein könne, rückgesendete Waren zu schreddern, als sie für einen erneuten Verkauf wieder aufzupäppeln.
Als erstes muss Transparenz herrschen, das begrüße ich ausdrücklich. Es muss klar sein, wie viel der Handel wegschmeißt. Denn dann kann im nächsten Schritt gesagt werden, wie können wir hier ansetzen, um das konkret zu verändern. Denn so eine Vernichtung von neuwertigen Waren ist am Ende eine Ressourcenvernichtung. Das ist eigentlich ein Klimaverbrechen, weil das absolut unnötig ist. Und das können wir uns in Zeiten der Klimakrise nicht mehr leisten.
Sagt Viola Wohlgemuth von Greenpeace. Abgesehen von der Vernichtung von Waren stellt sich aber auch die Frage, wie die Flut von Retouren insgesamt hierzulande eingedämmt werden kann. Denn Deutschland ist Rücksende-Weltmeister. In keinem anderen Land werden bezogen auf die erwachsene Bevölkerung anteilsmäßig mehr Bestellungen wieder zurückgeschickt. Deswegen haben Forscher der Universität Bamberg als geeignete Maßnahme eine festgelegte Rücksendegebühr vorgeschlagen. Dem stimmen auch Umweltorganisationen wie der BUND zu.
Retouren sind vor allem deswegen ein Problem, weil sie bei vielen Anbietern nichts kosten. Und dann wird es in unglaublichen Größenordnungen dann wahrgenommen. Wenn ich für jede Retour bezahlen müsste, dann würde ich tatsächlich als Kunde wahrscheinlich auch eher darauf achten, was ich bestelle, ob ich das in den Zahlen bestelle, in den Größen bestelle.
Sagt Jens Hilgenberg vom BUND. Gerrit Heinemann geht sogar noch einen Schritt weiter. Denn er sieht als Ursache für die Rücksendeflut speziell in Deutschland vor allem das Online-Widerrufsrecht.
Es gibt kein Land, wo wir ein derartiges Widerrufsrecht haben. Also ohne Angabe von Gründen innerhalb von 2 Wochen kann ja der Online-Kunde alles retournieren. Und da würde ich als Gesetzgeber drüber nachdenken, zumindest die Angabe von Gründen für Retouren. Das wäre dann, glaube ich, der größere Hebel.
Zudem meint Heinemann, dass die Vernichtung etwa von Klamotten zum Ende einer Modesaison im stationären Handel ein größeres Problem darstelle als die Vernichtung rückgesendeter Waren im Onlinehandel. Auch der Handelsverband HDE kritisierte den Gesetzesentwurf gegen die Retourenvernichtung. Nur in Ausnahmefällen werde rückgesendete Ware vernichtet. Zusätzliche Berichtspflichten seitens der Unternehmen würden nutzlose bürokratische Hürden schaffen.
Mischa Erhardt war das über retournierte Waren und was mit ihnen passieren sollte und auch passiert. Beim Autobauer Daimler ist der Gewinn sehr deutlich eingebrochen. Darüber haben wir gestern berichtet und heute wird es kommentiert. Eine Auswahl der Stimmen hören Sie in der Wirtschaftspresseschau.
Kaum ein anderes Markenzeichen wird so stark mit dem wirtschaftlichen Erfolg der Bundesrepublik verbunden wie der Mercedes-Stern, konstatiert die Badische Zeitung aus Freiburg. Dieser hat jetzt einige Kratzer abbekommen. Der Beginn des Niedergangs eines erfolgsverwöhnten Unternehmens? Oder sogar Sinnbild für eine sich anbahnende Strukturkrise der deutschen Industrie? Gemach, Gemach. Deutsche Industrieunternehmen sind Meister darin, auf globale Veränderungen zu reagieren. Das haben sie in diversen Krisen in den vergangenen Jahrzehnten bewiesen. Die Frankfurter Rundschau stellt klar: Es waren keine dummen Zufälle, die die Bilanz von Ola Källenius im ersten Jahr an der Daimler-Spitze verhagelten. Es sind Probleme wie der Dieselskandal, die Elektrostrategie und die Allianz mit Renault-Nissan. Unter Källenius' Vorgänger Zetsche hat Daimler letzte strategisch verlorene Jahre erlebt. Große Entscheidungen blieben offen, radikaler Wandel kam nicht in Frage. Nun versucht Källenius mit klassischen Sparprogrammen gegenzusteuern. Das muss sein. Und die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe geben zu bedenken? Anders als der Elektropionier Tesla muss Daimler eine umfangreiche Modellpalette in allen Fahrzeugsparten und für Märkte auf der ganzen Welt abdecken. Selbst wenn Diesel- und Benzinmotoren in Europa tatsächlich aussterben sollten, weltweit werden sie noch Jahrzehnte die Menschheit bewegen. Vorreiter und Bewahrer gleichzeitig zu sein, das ist der Spagat, den Källenius und seine 300.000 Mitarbeiter zu leisten haben. Für Baden-Württemberg bleibt zu hoffen, dass es gelingt.
Und das war die Wirtschaftspresseschau. Nach dem angekündigten Rücktritt von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen schauen wir gleich nach Sachsen-Anhalt zum Landesverband der CDU dort und fragen, wohin steuert dieser Landesverband? Das dann in Deutschland heute um 14:50, dann übernimmt an dieser Stelle hier Ute Meier. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Mehr von uns aus der Wirtschaftsredaktion um 17:05 in Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Sina Fröndrich.